Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Einen schönen guten Abend. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Weichen für Neuwahlen sind gestellt. Die Abgeordneten des Bundestages haben Bundeskanzler Scholz in einer namentlichen Abstimmung das Vertrauen entzogen und damit ganz in seinem Sinne entschieden. Ein historischer Tag, denn es ist erst das sechste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik, dass das Parlament über die Vertrauensfrage abgestimmt hat. Scholz wollte diese Niederlage und damit Neuwahlen erzwingen. Seit dem Ausstieg der FDP Anfang November hat seine Regierungskoalition im Bundestag keine Mehrheit mehr. Im Parlament wurde aber nicht nur abgestimmt, zuvor wurde auch hitzig debattiert. Alle Parteien sind bereits im Wahlkampfmodus.
Am frühen Abend der Kanzler beim Bundespräsidenten bittet nach der gescheiterten Vertrauensfrage das Parlament aufzulösen. Begonnen hatte zuvor die historische Bundestagssitzung mit einer kurzen, aber heftigen Abrechnung des Kanzlers mit seinem ehemaligen Koalitionspartner FDP.
Es ist kein Spiel, liebe Kolleginnen und Kollegen. In eine Regierung einzutreten, dafür braucht es die nötige sittliche Reife. Wer in eine Regierung eintritt, der trägt Verantwortung für das ganze Land.
Danach in der Rede von Scholz viel Wahlkampf. Zentrales Thema, die Wirtschaft, so wie auch bei Oppositionsführer Merz. Der springt außerdem der FDP zur Seite.
So wie Sie die FDP und insbesondere Christian Lindner hier heute Morgen adressiert haben, war ja auch sehr respektvoll, was da von Ihnen kommt. Meine Damen und Herren, das ist, Herr Bundeskanzler, das ist nicht nur respektlos, sondern es ist eine blanke Unverschämtheit.
Harsche Kritik auch an der Energiepolitik der Grünen. Deren Spitzenkandidat Robert Habeck im Angriffsmodus gegen die Union.
Jetzt sagen Sie, das wollen wir in Zukunft alles anders machen. Aber Sie verweigern die Antwort, wie Sie es machen wollen. Ihre finanzpolitischen Vorstellungen haben wir doch nicht, weil das Wochenende überlebt. Wie wollen Sie denn die nächsten Jahre damit agieren?
Die Debatte laut und scharf. FDP-Chef Lindner rechnet mit der Ausgabenpolitik der Ampel ab.
Der Prinz Karneval, der kann am Rosenmontag Kamelle verteilen, um populär zu werden. Aber die Bundesrepublik Deutschland darf so nicht regiert werden.
Die AfD warnt vor einem möglichen schwarz-grünen Bündnis.
Deutschland braucht einen Neuanfang, Freiheit und ein freies Unternehmertum statt Klimasozialismus.
Auch die Linke und das BSW sparen nicht mit Kritik an Bundeskanzler Scholz.
Sie haben sich bis über die Schmerzgrenze von einer kleinen Klientelpartei der Bessergestellten am Nasenring durch die Manege ziehen lassen.
3 Jahre Abstieg unseres Landes und Sie bitten um 4 Jahre Verlängerung. Das muss man erst mal bringen.
Das Vertrauen ist nun weg, die Ampel endgültig Geschichte und der Wahlkampf in vollem Gange.
Nach der Vertrauensabstimmung ist also Bundespräsident Steinmeier am Zug. Nachdem der Kanzler ihm Neuwahlen vorgeschlagen hat, bleiben Steinmeier nun 3 Wochen Bedenkzeit bis Anfang Januar. Stimmt er zu, muss die Bundestagswahl spätestens 60 Tage danach stattfinden, also bis Anfang März. Angepeilt ist bereits sein Datum innerhalb dieser Frist, der 23. Februar. Ja, Matthias, da ist in Berlin. Was wird der Bundespräsident denn nun als nächstes tun? Welchen Ermessensspielraum hat er überhaupt?
Ja, der Weg zu Neuwahlen ist jetzt frei. Der Bundespräsident kann den Bundestag auflösen. Er muss es aber nicht. Entscheidend für seine Bewertung ist, ob es für den amtierenden Bundeskanzler noch irgendeine Chance auf eine stabile Mehrheit jenseits der Ampel gibt. Obwohl es danach nicht aussieht, wird der Bundespräsident diese Woche deshalb noch einmal mit allen Fraktionen und Gruppen im Bundestag Gespräche führen. Weil die Wahlperiode zudem nicht mehr lange andauert, spricht aber alles dafür, dass Steinmeier den Bundestag dann auflösen wird. Noch vor Ende des Jahres. Er dürfte die 21 Tage also nicht völlig ausschöpfen.
Sie haben die Debatte im Bundestag verfolgt. Wie ist Ihr Eindruck?
Also da war viel Haut drauf, wenig Staatstragendes. Wenn es um die FDP geht, ist beim Bundeskanzler erkennbar immer noch viel Wut im Spiel. Und Scholz ist unter Druck. Er ist in den Umfragen abgeschlagen und muss jetzt ganz schnell aufholen, um noch eine Chance zu haben. Friedrich Merz versucht, den Fokus der Wähler eher auf die schlechte Bilanz der Ampel als auf seine eigenen Vorhaben zu richten. Und Robert Habeck hofft immer noch am Ende der lachende Dritte zu sein. Heißt alles in allem, der Wahlkampf läuft auf Hochtouren und der Weg nach der Wahl wieder zueinander zu finden, wird ein weiter.
Matthias Deiß, danke nach Berlin. Inwieweit kann ein Kanzler ohne Vertrauen in den kommenden Wochen weiter regieren? Mit dieser und anderen Fragen beschäftigt sich ein Brennpunkt gleich im Anschluss an diese Tagesschau. Darin auch ein Interview mit Olaf Scholz. Von der politischen Krise zur wirtschaftlichen und zu VW. Überschattet von Absatzproblemen hat beim Autobauer die 5. Tarifrunde begonnen. Konzern und Gewerkschaft ringen weiter um eine Lösung im Streit über den Sparkurs. VW will Gehälter kürzen, auch Werksschließungen und betriebsbedingte Kündigungen sind im Gespräch. Die IG Metall stemmt sich bisher gegen die Pläne, fordert aber einen Kompromiss noch vor Weihnachten. Wir kommen ins Ausland, in den Nahen Osten. Dort sind in den vergangenen Tagen israelische Truppen auf den Golanhöhen vorgerückt, einem Gebirgszug zwischen Israel und Syrien. Israel hat den Golan 1967 besetzt und später annektiert. Die Vereinten Nationen betrachten das Gebiet aber als syrisch. UN-Blauhelm-Soldaten überwachen eine Pufferzone. Aktuell leben auf den Golanhöhen ca. 50.000 Menschen, etwa die Hälfte sind Israelis, die anderen Drusen und Alawiten. Israel will deutlich mehr Menschen dort ansiedeln.
Der Berg Hermon im Winter, höchster Punkt auf den Golanhöhen, ein strategisch wichtiges Hochplateau. Auf dem Berg sind israelische Soldaten stationiert. Denn vor fast 60 Jahren hat Israel einen Großteil der Golanhöhen von Syrien erobert, später zu eigenem Staatsgebiet erklärt. Und dort Siedlungen gebaut. Die israelische Regierung will diese Siedlungen nun erweitern, die Bevölkerung dort verdoppeln. Die Golanhöhen zu stärken bedeutet, Israel zu stärken. Das ist besonders jetzt wichtig. Wir werden sie weiterhin behalten, gedeihen lassen und besiedeln, teilt Israels Premier Netanyahu mit. Auf den Golanhöhen leben rund 50.000 Menschen. Zur Hälfte gehören sie der Religionsgemeinschaft der Drusen an, die sich hier mehrheitlich als Syrer sehen. Sie lehnen die Besatzung ab, sind nicht israelische Staatsbürger geworden. Daneben gibt es mehr als 30 israelische Siedlungen, laut Völkerrecht illegal und von der Mehrheit der internationalen Staatengemeinschaft nicht anerkannt. Die Bundesregierung kritisiert heute die Pläne, diese Siedlungen auszuweiten.
Die Ansiedlung von Bevölkerung, von Zivilbevölkerung steht im Widerspruch zum Besatzungsrecht. Das geht ja aus den Genfer Konventionen hervor. Und insofern rufen wir Israel daher auf, von diesem Vorhaben Abstand zu nehmen.
Die israelische Regierung rechtfertigt ihr Vorgehen auf den annektierten Golanhöhen und in Syrien mit Sicherheitsinteressen. Einer der wenigen, die daran in Israel Kritik äußern, ist der ehemalige israelische Premierminister Ehud Olmert. Er spricht von einer unnötigen Konfrontation mit den neuen syrischen Machthabern.
Die neuen syrischen Machthaber stehen nun seit knapp einer Woche an der Spitze des Landes, angeführt von der Islamistenmiliz HTS. Sie gibt sich moderat und zugänglich, wird aber bei den Vereinten Nationen noch als Terrororganisation gelistet. Auch die Europäische Union versucht, sich ein Bild von der neuen Führung zu machen. Die EU-Außenbeauftragte Kallas hat dafür einen hochrangigen Diplomaten nach Damaskus geschickt.
Es ist der erste Außenrat unter ihrer Führung. Kaya Kallas setzt in Stil und Selbstbewusstsein einen neuen Ton. Sie moderiert nicht nur wie eigentlich erwartet, sondern gibt die Richtung vor. Im Zentrum, wie weiter, in Syrien. Um ein Vakuum zu verhindern, nimmt nun auch die EU direkte Gespräche mit den neuen Machthabern der HTS-Islamisten auf. Ich habe den europäischen Top-Diplomaten in Syrien beauftragt, nach Damaskus zu fahren, um dort Kontakte zur neuen Regierung und zu den Menschen zu knüpfen. Der deutsche Spitzendiplomat Michael Ohnmach, derzeit Chef der EU-Vertretung in Syrien, führt heute bereits Gespräche in Damaskus. Dort wird das Ende Assads immer noch gefeiert. Die EU möchte die Sanktionen gegen Syrien und gegen die neuen Machthaber, die HTS, aber noch nicht aufheben. Das sei zu früh. Dafür brauche es eine glaubhafte Distanzierung von Al-Qaida und den Schutz der Minderheiten. Wir müssen außerdem auch die russische Präsenz in Syrien im Blick haben, vor allem die russischen Militärbasen im Land. Wir finden, die Russen müssen raus. Auch die Forderung nach der Rückführung syrischer Flüchtlinge in ihr Heimatland sei derzeit noch verfrüht, so die Außenminister. Doch 17 EU-Partner haben bereits ihre Asylverfahren für Syrer ausgesetzt. Europa hat ein erhebliches Eigeninteresse daran, dass das Land wieder stabil wird.
Die Moselschleuse Müden in Rheinland-Pfalz kann seit heute wieder von Schiffen passiert werden, zumindest provisorisch. Für jede einzelne Schleusung bauen die Betreiber ein Tor aus massiven Stahlbalken, die hinterher wieder entfernt werden müssen. Vor einer Woche hatte ein Frachter die Anlage gerammt und schwer beschädigt. Seitdem stecken über 70 Schiffe fest, die auf dem Fluss Richtung Rhein unterwegs waren.
Endlich geht die Fahrt wieder weiter für die Allegria. Das 80 Meter lange Güterschiff ist das erste, das die beschädigte Schleuse heute passieren kann. Nach gut einer Woche Stillstand. Möglich wird das durch Stahlbalken, die als provisorisches Schleusentor dienen. Sie werden aufwendig für jedes Schiff per Kran erst eingesetzt und später wieder herausgehoben.
Das ist ja nicht der normale Weg der Schleusung. Das hat meines Erachtens auch noch nie einer probiert. Geht nicht anders, sonst liegen 70 Schiffe fest. Also versuchen wir natürlich alles, was möglich ist. Und ja, mein Puls ist sicherlich etwas höher als normal.
Seit gut einer Woche war die Schifffahrt hier auf der Mosel lahmgelegt. Durch die Kollision eines Frachtschiffs war die Schleuse in Müden schwer beschädigt worden. Das zerstörte Schleusentor wurde vergangene Woche geborgen. Nach Testläufen am Wochenende heute nun also die ersten Notschleusungen. Erleichterung bei den betroffenen Binnenschiffern. Doch nicht, wie zunächst befürchtet, Monate hier festzuhängen.
Ja, froh,
ich bin endlich wieder raus und es kommt wieder Geld rein. Weil jetzt geht alles Geld weg. Wenn das Schiff nicht fährt, hast du kein Geld. Eine Notschleusung kann mehrere Stunden dauern. Bis Weihnachten soll ein Großteil der mehr als 70 festliegenden Schiffe die beschädigte Schleuse passieren können, so der Plan. Erst wenn alle Schiffe weg sind, kann mit der eigentlichen Reparatur der Schleuse begonnen werden. Bis Ende März dürfte sie deshalb gesperrt bleiben.
Der Wirbelsturm Chido war der schlimmste, den das französische Überseegebiet Mayotte seit 90 Jahren erlebt hat. Zwei Tage ist das jetzt her und noch immer ist die Zahl der Opfer unklar. Hunderte bis Tausende könnten es laut den Behörden sein. Mit mehr als 200 Kilometern pro Stunde war der Zyklon am Samstag über die Inselgruppe vor der Ostküste Afrikas hinweggefegt.
Das ist alles, was von ihrem Haus übrig geblieben ist. Diese Bewohnerin sucht in den Trümmern nach persönlichen Gegenständen. Die Zerstörungen nach dem Wirbelsturm auf der Insel Mayotte sind gewaltig. Hier war das Esszimmer. Und hier war die Küche. Hier sieht man auch die Spüle. Die Rettungskräfte versuchen, Trümmer zu beseitigen, suchen nach Überlebenden. In einer vorläufigen Bilanz war von mehr als 20 Todesopfern die Rede. Die Behörden gehen aber von Hunderten Toten aus. Mayotte, vor der Ostküste Afrikas gelegen, gilt als das ärmste Departement Frankreichs. Vor allem die zahlreichen ärmlichen Barackenbehausungen wurden laut Innenministerium zerstört. Tausende Haushalte sind ohne Strom. Die Wasserversorgung ist vielerorts unterbrochen. Die Behörden befürchten die Ausbreitung von Krankheiten. Krisensitzung mit dem aus Paris angereisten Innenminister. Besonders Sorge bereitet hier, dass auch das zentrale Krankenhaus beschädigt wurde. Wir mobilisieren alle verfügbaren Kräfte, ob zivile Helfer oder das Militär. Von der 1400 Kilometer entfernten Insel La Réunion hat Frankreich eine Luftbrücke gestartet. Neben Soldaten und Hilfskräften werden auch mehr als 100 Ärzte und Krankenpfleger auf die Insel entsandt.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 17. Dezember.
Der Luftdruck steigt und zumindest im Süden gibt's daher auch mehr Sonnenschein, sonst bleibt es meist wolkenverhangen. Auch in der Nacht ist es oft bedeckt, mancherorts fällt leichter Regen, im Süden klart es gebietsweise länger auf und dort kann sich morgen für einige Stunden die Sonne zeigen. Sonst ist es überwiegend wolkenverhangen oder neblig trüb. In Vorpommern und Südostbayern fällt noch etwas Regen, dazu ist es im Norden windig. Im Norden heute Nacht um oder nahe 10 Grad, an den Alpen bei klarem Himmel dagegen leichter Frost. Am Bodensee im Nebel morgen nur 2, an Niederrhein und Spree bis 11 Grad. Mittwoch viele Wolken und im Norden gebietsweise Regen, dazu sehr windig bis stürmisch, im Süden meist trocken und regional Sonnenschein. Donnerstag wechselhaft mild und teilweise stürmisch, da es Freitag kühler wird, ist im Bergland wieder Schnee dabei.
In den Tagesthemen um 22.25 Uhr mit Ingo Zamperoni schauen wir, welche Themen die Bundestagsfraktionen nach der Vertrauensfrage noch anpacken wollen. Und wir erklären, warum aufwendige Zahnfüllungen in Zukunft nicht mehr von den Kassen bezahlt werden.